Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Wir haben Mittwoch, den 25.09.2024. Hallo und herzlich willkommen zur 304. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes.
Hallo Hanna.
Wir sprechen uns heute sozusagen in Abwesenheit aller anderen Kollegen, die alle im Urlaub sind. Nee, stimmt nicht. Ulrich ist nicht im Urlaub, aber Fred und Marco sind beide im Urlaub. Ulrich hat so viel zu tun und wir halten aber die Stellung und werden heute über, mal gucken, wir sprechen über eine mögliche Fusion von UniCredit und Commerzbank, dann über die unsäglichen Grenzkontrollen und was sie auf die Wirtschaft für Auswirkungen haben könnten und über den Markt für Online-Werbung. Aber vorher haben wir ein paar allgemeine Hinweise. Zunächst mal haben wir zwei Newsletter, in denen auch, glaube ich, Dinge erschienen sind. Einmal den Auslandsbericht, den man extra abonnieren muss, und die Mikronews, die weiterhin kostenlos sind und wo Marco ab und zu in unregelmäßigen Abständen was schreibt. Und dann haben wir außerdem einen Premium-Feed für AbonnentInnen, die auch die Sonderfolgen pünktlich haben wollen. Im Premium-Feed hat Marco vor, demnächst was aufzunehmen, ich weiß aber nicht was. Top vorbereitet, nicht informiert. Wer also ein Premium-Abo abschließt, erhält dann demnächst wieder exklusive Inhalte, die anderen erst später bekommen. Alternativ könnt ihr uns gerne auch unterstützen, indem ihr Spenden oder Daueraufträge für uns dalässt. Und wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr das tut. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr mit uns interagiert, also zum Beispiel uns Kritik, Lob und Hinweise schickt, entweder per Mail an Marco, mh@mikroökonomen.de oder über Mastodon an unseren gemeinsamen Account mikroökonomen@podcasts.social oder an unsere eigenen Accounts und über Reddit. Über Reddit hat uns auch ein Themenwunsch ereilt, nämlich zu den EU-Agrarsubventionen, den wir aber erst heute gesehen haben und deshalb nicht mehr vorbereiten konnten. Ich werde mich bemühen, den zu meiner nächsten Aufnahme entsprechend aufzubereiten. Und wir haben auch Dinge, über die wir nicht sprechen, nämlich insbesondere über die Bundespolitik, also außer den Grenzkontrollen, den Rest. Nämlich über die diversen Reaktionen auf die Wahlergebnisse in Brandenburg, insbesondere natürlich, was Christian Lindner dazu raus für seltsame Schlussfolgerungen zieht, nämlich, dass er in der Position wäre, als 1%-Partei Ultimaten zu stellen an die anderen Parteien. Und auch nicht, dass heute Mittwoch, 25.09. der gesamte Grünen-Vorstand zurückgetreten ist. Auch darüber werden wir heute nicht sprechen, denn es steht ja noch aus, was das alles überhaupt mit uns zu tun haben wird. Dafür willst du über die Commerzbank und UniCredit reden, habe ich vernommen.
Ja, und auch da haben wir die Bundesregierung mit drin und Christian Lindner. Es ging ja in den letzten Tagen relativ groß durch die Presse, auch Tagesschau und so war überall zu lesen, dass die UniCredit, das ist die zweitgrößte italienische Bank, möchte die Commerzbank übernehmen. Wie ist das Ganze so abgelaufen? Wir erinnern uns, Hanna hat es ja auch gerade gesagt, nochmal kurz, also wir sind heute Stand 25.09. Könnte sein, dass da jetzt bis zur Veröffentlichung nochmal irgendwas passiert, aber das nur im Hinterkopf behalten.
Die Veröffentlichung wird auch ungefähr eine Woche dauern, also es kann schon auch was passieren.
Am 10.09. hat die Bundesregierung ihre Anteile, die sie an der Commerzbank hatte, davon einen Teil verkauft. Also wir erinnern uns, die Bundesregierung in der Finanzkrise ist sie bei der Commerzbank eingestiegen und hat jetzt zuletzt 16,5% der Aktien gehalten und davon an diesem 10.09. 4,5% verkauft, sodass sie im Moment gerade noch 12% der Aktien hält. Diese Aktien wurden in einer Auktion verkauft an den Meistbietenden und es hat sich herausgestellt, dass der Meistbietende, dass sie alle an Käufer gingen und das war die UniCredit. Und parallel dazu hat die UniCredit sich am Markt noch weitere 4,5% der Commerzbank-Aktien besorgt und damit dann am 11.09. einen Anteil von 9% in der Commerzbank. Diesen Anteil hat sie jetzt in der Zwischenzeit auch nochmal über Derivate auf 21% aufgestockt und behält sich vor und sucht gerade auch bei der EZB die Erlaubnis, das auch noch weiter aufzustocken. Als das bekannt wurde, gab es einen Aufschrei in Corporate Deutschland und in Berlin, weil die beteiligten Akteure in Deutschland, also sowohl die Commerzbank als auch Verdi als Gewerkschaft und auch die Bundesregierung, waren völlig überrascht und das hat die kalt erwischt. Und sie möchten jetzt, und das ist so der einhellige Konsensus im Moment gerade, dass man diese Übernahme verhindern möchte. Die Bundesregierung steht hier jetzt ziemlich in der Kritik, wie ich finde, auch zu Recht, weil also das war völlig dilettantisch, was sie da gemacht haben. Es hätte die Möglichkeit gegeben, diese Anteile immer so scheibchenweise an den Markt zu geben. Man hat sich aber dagegen entschieden und gesagt, wir verkaufen die in einem Batzen, die Höchstbietenden in einer Auktion. Und wenn man das so macht, dann muss man das ja auch diskriminierungsfrei machen. Sonst, also das geht ja sonst nicht in einem fairen Wettbewerb. Das heißt, wenn dann einem eine Bank als Höchstbietender dort auftritt für alle Anteile, dann müssen die auch an diese Bank verkauft werden. Und da ist man jetzt im Nachhinein sehr verärgert darüber und also man kann da der Bundesregierung auch maßlose Naivität vorwerfen. Es ist ja zunächst mal jetzt nichts Dramatisches, dass die UniCredit das gekauft hat, aber aus Sicht der Bundesregierung, die sich jetzt furchtbar drüber aufregt und sagt, das geht doch nicht, dass die UniCredit hier jetzt die Commerzbank aufkaufen will und dann aber so einen Patzer hinlegen, zeigt mal wieder von der Finanzmarktkompetenz in Deutschland. Die UniCredit hat sich dann jetzt in den letzten Tagen, also wie gesagt, dieser erste Einstieg, das war am 10.9., hat sich dann jetzt in den letzten Tagen an verschiedenen Stellen zur Wort gemeldet und verlauten lassen, dass man sich eine Kooperation und Zusammenarbeit in verschiedenen Art und Weisen vorstellen könnte, bis hin zu einer vollständigen Fusion. Die UniCredit ist in Deutschland jetzt schon aktiv. Wir erinnern uns, dass sie damals die Hypovereinsbank übernommen hat. Überall, wo Hypovereinsbank draufsteht, die haben ja auch in eigentlich den meisten deutschen größeren Städten auch Filialen. Das ist alles UniCredit. Also die sind hier kein Unbekannter auf dem deutschen Bankenmarkt. Zum Vergleich, also die COBA hat eine Marktkapitalisierung von 18 Milliarden Euro derzeit. Die UniCredit ist knapp dreimal so groß. Die sind bei ungefähr 60 Milliarden Marktkapitalisierung. Von den Bilanzsummen her sind sie ähnlich, wobei sie nicht so ganz, also Commerzbank hat 560 Milliarden Bilanzsumme, die UniCredit 800 Milliarden Bilanzsumme, wobei das nicht ganz so vergleichbar ist, weil die Commerzbank ja eigentlich eine reine Geschäftsbank ist. Das heißt, sie hat eigentlich alles, was sie an Geschäft macht, auf den eigenen Büchern. Während die UniCredit ja auch eine Investmentbanking-Sparte hat. Das heißt, sie macht auch Umsätze mit Geschäften, die nicht bei ihr irgendwo in der Bilanz auftauchen. Also nicht mit irgendwelchen Assets, die sie selber dann in der Bilanz hat. Trotzdem ist auch die UniCredit und insgesamt alle Banken in Europa, und das ist ein schon länger bekanntes Problem, auf das auch ÖkonomInnen und Finanzmarktexperten seit langem hinweisen, dass die Banken in Europa in einer anderen Liga spielen als die internationalen Großbanken. Also das sind dann vor allem die großen amerikanischen, JP Morgan, Bank of America. Die beiden haben zum Beispiel jeweils knapp 3 Billionen US-Dollar Bilanzsumme, also nochmal deutlich größer. Und die Top 10 der US-Banken haben 6 Billionen Marktwert, während die Top 10 in Europa gerade mal 500 Milliarden an Marktkapitalisierung haben. Im Zuge dessen wird ja auch schon lange die Vervollständigung der Europäischen Bankenunion gefördert. Man möchte hier international deutlich wettbewerbsfähiger werden. Der europäische Bankenmarkt ist extrem zersplittert und es ist aufgrund dieses unvollständigen Charakters der Europäischen Bankenunion und der europäischen Kapitalmärkte sehr schwierig, hier länderübergreifend Geschäfte zu machen. Das ist alles sehr nationalisiert und hier sind die nationalen Interessen noch sehr im Vordergrund. Das Ganze widerspricht auch sehr der europäischen Idee. Das ist auch momentan gerade einer der Hauptkritikpunkte oder stichhaltigsten Kritikpunkte, die jetzt aus Rom, weil die italienische Regierung stellt sich natürlich hinter die UniCredit. Der italienische Außenminister hat jetzt auch schon gemeint, dass es irgendwie ein bisschen schlechte Manier wäre, wenn man die ganze Zeit von europäischer Einigkeit spricht in Deutschland, aber dann, wenn sie mal zum Tragen kommt, die europäische Einigkeit, dann direkt sich wieder auf die nationalen Interessen zurück. Zieht.
Hat Italien Anteile an der UniCredit? Also staatlich?
Ich glaube nicht, aber die UniCredit hat nicht wenige italienische Staatsanleihen im Portfolio.
Ah, okay. Mhm.
Was mit auch ein Hauptkritikpunkt der Deutschen an dieser Übernahme ist, weil sie halt Angst haben. Wobei das auch so scheinheilig ist. Also sollte tatsächlich Italien nochmal finanziell in eine Schieflage kommen, wird Deutschland sowieso da in irgendeiner Form einspringen müssen. Und ob die jetzt bei der UniCredit, / dann vielleicht UniCredit Commerzbank irgendwelche Anleihen liegen oder ob man das sonst macht, das ist dann aus meiner Sicht auch zweitrangig.
Mhm.
In Deutschland, also wie gesagt, die UniCredit schon aktiv über die Hypovereinsbank und Die Commerzbank wäre jetzt hier auch eine gute Ergänzung zur Hypovereinsbank in Deutschland, da die beiden Banken relativ stark sind im Privatkundengeschäft, ein deutschlandweites Filialnetz haben, das sich auch doppelt. Das heißt, man hätte hier Einsparpotenziale und könnte hier Kosten reduzieren, was in Banken derzeit ja immer ein großer Punkt ist. Und abgesehen davon ist auf der einen Seite die Commerzbank sehr stark in der Unternehmensfinanzierung und in der Mittelstandsfinanzierung, was in Deutschland ein sehr einträgliches Geschäft ist, weil wir eben diesen starken Mittelstand noch haben. Auf der anderen Seite hat die Commerzbank aber, soweit ich weiß, gar kein oder wenn nur ein sehr kleines Investmentbanking, während die Hypovereinsbank oder dann vor allem also die UniCredit, aber auch die Hypovereinsbank in Deutschland durchaus ein relevanter Player im Investmentbanking-Markt hier ist. Also das ist dann der Markt, für wo Unternehmensfusionen begleitet werden, wo Firmen an den Kapitalmarkt gebracht werden, wo Anleihen von Firmen an den Kapitalmarkt gebracht werden. Und in diesem Markt ist eben die Hypovereinsbank tätig, macht hier auch gute Umsätze. Und deswegen wären diese beiden Banken in Deutschland eigentlich gar kein schlechtes Match, die zusammenzubringen. Wenn das passieren würde, wäre die dann entstehende Bank, wäre die nach Marktkapitalisierung dann größte Bank in der EU. In Europa ist nur noch die HSBC größer, die sitzt aber in Großbritannien. Mhm. Aber also innerhalb der EU hätten wir dann wirklich die größte Bank. Wir erinnern uns, dass auch der Olaf Scholz ja damals, als er noch Finanzminister war, schon eine Bankenfusion in Deutschland wollte. Der hat ja damals so ein bisschen versucht, die Commerzbank und die Deutsche Bank in Richtung einer Fusion zu stupsen, wobei er da relativ starke Kritik dann aus Frankfurt gekriegt hat und die dortigen vor allem, die bei der Deutschen Bank dann auch gemeint haben, ja, dass das doch bitte Entscheidung vormalig des Vorstands sei und nicht des Finanzministers. Gleichzeitig gab es dann noch so ein bisschen, was die Sache dann noch verkompliziert hat, die Verkündigung des bis gestern aktuellen CEOs der Commerzbank, dass er seinen Vertrag nach 2025 nicht mehr verlängern wird. Das heißt, man hat in diesem ganzen Debakel jetzt noch schnell den Vorstand ausgetauscht. Die neue Vorständin ist Bettina Orlopp, war bis dahin Finanzvorstand und ist jetzt Vorstandsvorsitzende geworden.
Haben die das verkündet nach dem Verkauf oder vor dem Verkauf schon?
Mit diesem CEO.
Ja.
Das kam so parallel. Also der CEO hat verkündet, dass er geht am Tag vor dem Verkauf, also ganz knapp davor. Und dann hieß es aber ja, er bleibt bis Ende 25, weil bis dahin sein Vertrag ging. Und dann ging dieses ganze UniCredit-Übernahme-Gedingse los und dann haben sie jetzt quasi gesagt, okay, nee, dann hört er jetzt sofort auf und es kommt jetzt sofort die neue.
Das ist ja fast so schön wie die Bundesregierung. Weiter.
Ja, weiter besser. So ein bisschen den Blick weiten nochmal auf Europäische Bankenunion. Die Bankenunion ist die Idee, dass nicht wie vorhin gesagt die Finanzmärkte und die Banken relativ national organisiert sind in Deutschland, sondern im Sinne des europäischen Binnenmarktes wir auch europäische Banken und europäische Kapitalmärkte haben, was aus ökonomischer Sicht sehr wünschenswert wäre, was aber von den nationalen Regierungen dann immer blockiert wird. In dem Bankenbereich umfasst das vor allem die drei Bereiche, dass es eine zentrale Regulierungs- und Überwachungsstelle der Banken gibt, nämlich die EZB. Das haben wir schon für die europäischen großen Banken. Die werden alle von der EZB überwacht, nicht mehr von den Nationalbanken. Als zweites muss es eine gemeinsame Abwicklungsbehörde geben, die sich um Insolvenzen kümmert. Und zwar auch europäisch organisiert. Auch die gibt es schon und einen europäischen vereinheitlichen Mechanismus, wie solche Bankinsolvenzen abgewickelt werden. Aber, und das ist der Knackpunkt, es fehlt die gemeinsame Einlagensicherung. Also wir haben zwar eine europäische Einlagensicherung, also Beträge auf Konten bei europäischen Banken bis zur Höhe von 100.000 Euro von der jeweiligen nationalen Einlagensicherung, aber eben gesichert sind im Falle einer Insolvenz. Und das wäre wünschenswert, wenn das auf Europa ausgedehnt wird. Aber auch hier sperrt sich Deutschland, weil dann vor allem auch so die Sparkassen und die Volksbanken, die ja hier sehr stark sind und die auch ihre eigene Einlagensicherung haben, sagen, ja, wir wollen ja dann nicht für die Banken irgendwo anders, wenn die mal pleite sind, haften. Ja, was halt auch wieder so ein extrem klein nationalistisches Ding hier in Deutschland ist.
Ja gut, bei uns sind ja nicht mal die Sparkassen und Volksbanken innerhalb von Deutschland so richtig zusammen.
Ja, da braut ja auch jeder seine eigene Suppe. Sie haben also zwar eine gemeinsame Einlagensicherung, aber ja, von denen ist nicht zu erwarten, dass sie hier jetzt für große Ausdehnung und Vereinheitlichungen stehen. Die Schwierigkeit nämlich, die sich aus sowas ergibt, und das hat auch, das kam jetzt auch ein bisschen gleichzeitig, es gab ja vor ein paar Wochen diesen Draghi-Report, wo er sich auch relativ stark nochmal für die Europäische Banken- und Kapitalmarktunion ausgesprochen hat. Und auch er sagt eben, dass genau das Problem ist mit dieser Einlagensicherung, dass wenn jetzt eine Bank in einem anderen europäischen Land eine Filiale aufmacht, dann wird dort von der nationalen Regierung meistens verlangt, dass diese Filiale mit sehr viel Eigenkapital unterlegt ist, weil man Angst hat, dass man dann für Schäden, die entstehen, wenn die Gesamtbank in Schieflage gerät, also im Heimatland der Bank, dass man dann im eigenen Land dafür haften müsste. Und genau dieses Problem führt dann dazu, dass es für Banken sehr unlukrativ ist, in anderen Ländern Zweigstellen aufzumachen oder dort andere Banken zuzukaufen. Und das würde eben durch so eine Bankenunion, da würden Hürden abgebaut werden. So als Nebenschauplatz habe ich während dieser ganzen Recherche mich mal wieder furchtbar übers Handelsblatt und das Marktwirtschaft und Kapitalismusverständnis des Handelsblatts aufregen müssen. Also was du da an Vokabular liest, also ich habe es mal rausgeschrieben, meine Highlights waren, ja, die Kriegskasse der UniCredit sei gut gefüllt und also feindliche Übernahme liest man sowieso und die Commerzbank arbeitet jetzt eine Defense-Strategie aus. Also da ist eine martialische Sprache sondersgleichen und das ist schon was sehr Deutsches, dass Firmenübernahmen, ja, da muss man gucken, dass das vor allem auch sozialverträglich und arbeitsplatzverträglich gestaltet wird, aber so, ich habe auch mal in der Bank gearbeitet und die suchen händeringend nach Leuten, also es ist nicht so, dass man da dann die Leute zu Zehntausenden auf die Straße setzen müsste, das kann man sehr gut sozialverträglich gestalten, so eine Übernahme und dass man da so die Schutzschilde hochfährt, sobald sowas irgendwie debattiert wird, ja, finde ich dann vor allem in einem eher wirtschaftsnahen Blatt wie dem Handelsblatt dann schon etwas befremdlich. Man würde sich echt wünschen, dass da auch mal ein bisschen eine sachliche Einordnung. Natürlich kann man die Frage stellen, sollte die zweitgrößte deutsche Bank von einer italienischen Bank übernommen werden? Die Frage kann man stellen, aber dann sollte man das Ganze halt auch einordnen und nicht in so eine Kriegstreiberei abgleiten.
Das ist ja durchaus vergleichbar mit jetzt der Übernahme von Schenker durch ein dänisches Unternehmen, dass man halt überlegen muss, was sind sozusagen nationale Infrastrukturen, die wir auch national behalten wollen und wie viel brauchen wir davon und halten wir das in der EU für machbar? Und da wäre natürlich, also gerade im Bankenmarkt sind wir ja relativ gut integriert, offensichtlich besser als im Transportmarkt. Aber also ja, gerade so innereuropäisch, also es wäre jetzt auch nochmal was anderes, wenn jetzt eine chinesische Bank die Commerzbank übernehmen wollte oder so, als wenn es jetzt eine italienische Bank ist.
Ja, oder eine chinesische Firma übernimmt Teile am Hamburger Hafen.
Ja.
Also es ist halt Europa und entweder wir nehmen diese europäischen Binnenmarkt ernst oder wir lassen es halt. Und im Moment, ich meine, das sieht man die letzten Jahre ja auf allen Ebenen, dass es eine deutliche Rückkehr oder einen deutlichen Rückzug auf nationale Interessen gibt. Jetzt auch in diesem Fall, aber aus meiner Sicht, es würde letzten Endes allen Parteien durchaus auch guttun, sich hier auch europäisch ein wenig zu öffnen. Vor allem, ich denke mir dann immer, okay, dann machen wir jetzt vielleicht noch irgendwie 20 Jahre so weiter, jeder brodelt seine Suppe und am Ende ist man so unwirtschaftlich und unrentabel, dass es dann nicht mehr anders geht und dann kommt halt die chinesische oder die amerikanische Bank und kauft ein.
Ich finde, dass man natürlich, ob jetzt national oder international, schon gucken muss, ist das eine kritische Größe? Im Verhältnis insbesondere zu den Konkurrenten, das ist ja eine ganz normale Konzentrationsentscheidung am Ende, die die EZB da auch fallen muss, ob man einen so großen Player gegenüber eben den Sparkassen oder den Volksbanken, die es ja in Frankreich und so genauso gibt, haben will. Aber das ist ja eine Abwägung allein auf Basis der potenziellen Größe von so einem Unternehmen und weniger, ob es jetzt eine internationale Fusion oder eine nationale ist. Also Commerzbank und Deutsche Bank wäre ja auch eine Frage gewesen, wie groß wird dann die fusionierte Bank jeweils in dem Markt, der dann da entsteht. Und eigentlich sollte das ja eher die Abwägung sein. Eben halten wir die Konzentration für sinnvoll oder nicht? Also man muss ja auch sich fragen, wollen wir die Größe von amerikanischen Banken erreichen oder halten wir es für ganz sinnvoll, wenn wir dann einen etwas verteilteren Markt haben? Oder ist es eben ein Markt, der so speziell ist, dass wir uns eben einen gewissen Schutz für die Kleinstbanken wünschen? Aber das ist eben keine Frage eigentlich von italienisch versus deutsch oder sollte eigentlich nicht primär die Frage sein, finde ich.
Genau, es sollte nicht primär die Frage sein. Es ist aber gerade die Frage. Also
ja.
Ich denke, aus so Konzentrations- und Monopolüberlegungen wäre für den deutschen Finanzmarkt eine Fusion Commerzbank-Deutsche Bank viel problematischer als eine Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit. Man schreit hier jetzt gab es schon Anfragen an die Deutsche Bank, ob denn nicht die Deutsche Bank jetzt einspringen könnte und die Commerzbank übernehmen. Nein, wirklich, die Deutsche Bank sagt dann, wir haben unser eigenes Bier. Also das scheint dann irgendwie problemlos möglich zu sein, aber wenn dann die Italiener kommen, dann wird es aber schwierig.
Ja, das versteht man natürlich nicht so richtig. Vor allem hat die Deutsche Bank auch ihre eigenen Probleme, möchte man sagen. Muss sich selber vielleicht eher fragen, ob sie demnächst übernommen wird. Aber gut, ja, also das finde ich wirklich komisch, dass da so zweierlei Maß gibt. Ansonsten, ja, wird das am Ende eine Entscheidung der EZB sein.
Ja.
Und dann kann man sich ja fragen, ob es da in die eine oder andere Richtung auch politische Tendenzen gibt, die sich dann der EZB widerspiegeln, keine Frage. Aber ja, natürlich hätte die Bundesregierung das einfach steuern können. Dann müsste man sich jetzt nicht aufregen.
Genau. Wenn man das von vornherein nicht möchte, dann hätte man das ja einfach steuern können. Genau. Okay. Damit sind wir schon wieder bei der Bundesregierung.
Ja, vor allen Dingen ist es eine sehr europäische Folge, fällt mir gerade auf, weil wir ja jetzt direkt schon wieder vom europäischen Binnenmarkt sprechen, nur eben auf der Güterebene hauptsächlich oder auch der Niederlassungsfreiheit am Ende. Ja, ich habe schon letzte Woche in unseren internen Chat geschrieben, ich würde gerne über Grenzkontrollen sprechen. Irgendwie war die Motivation gar nicht so groß unter den Kollegen. Aber ja, also man muss sich halt, also auch da finde ich, die Bundesregierung hat es unfassbar dumm entschieden, sich für diese Grenzkontrollen zu entscheiden, ohne abzuwägen, was eigentlich das im Alltag bedeutet. Also ganz praktisch ist es ja nicht so, dass wir einfach aus dem Nichts unsere Grenzen kontrollieren und dann passiert sonst nichts, außer dass wir jetzt vielleicht irgendwelche Menschen da aufsammeln, die aber vermutlich einfach auch nicht die Grenzstellen passieren, wo die jetzt kontrolliert werden hauptsächlich. Also die pure Machbarkeit von Grenzkontrollen ist ja schon die Frage. Aber das soll jetzt hier nicht so sehr Thema sein. Also die Frage, wie das politisch, menschlich, migrationssteuerungstechnisch und ähnlich, wie viel Sinn es gibt oder wie viel davon auch Symbolpolitik ist, will ich hier gar nicht so in die Breite treten. Ich habe allerdings im Laufe der letzten Woche morgens immer in Google Maps geguckt, wie die Staus an den Grenzen sind und habe dann eben schon so ein bisschen eine klare Tendenz gesehen, dass eben an den Ostgrenzen, insbesondere nach Polen, ein bisschen mehr stärker auch nach Tschechien, doch erhebliche Staus waren zu den Hauptreisezeiten. An den niederländischen Grenzen weniger ausgeprägt. Auch hat man Fotos gesehen von der Grenze nach Luxemburg, witzigerweise, dass da längere Staus waren. Und auch an der deutsch-französischen Grenze kann man zum Teil Staus sehen. Ich denke, es hat auch immer damit zu tun, wie viele Alternativrouten es gibt. Zum Beispiel in die Niederlande gibt es eben 2-3 verschiedene Grenzübergänge, da verteilt es sich vielleicht so ein bisschen mehr auch. Aber jedenfalls sieht man ganz praktisch in Form von Staus, dass da jetzt eine Verlangsamung des Verkehrs und dann eine sogenannte smarte Grenzkontrolle passiert. Smart heißt halt nur, dass nicht jeder angehalten und kontrolliert wird, aber dass halt der Verkehr natürlich runtergeregelt werden muss, damit man entscheiden kann, wen man kontrollieren will, ist ja relativ eindeutig und entsprechend wird da jetzt halt über Rastplatz geführt und dann eben mit 10 km/h durchgeschleust und das wirkt sich natürlich erheblich aus. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, wie kann man das gut messen und vergleichen. Es ist eigentlich ganz gut, dass wir nicht letzte Woche aufgenommen haben, denn da hat sich jetzt sozusagen noch eine Studie gefunden, die das schon mal bemisst. Aber vielleicht ganz praktisch, es teilt sich ja sozusagen, was eigentlich die Auswirkungen sind wirtschaftlicher Art, wenn man eben an der Grenze den Verkehr verlangsamt. Und der Vergleich mit dem Brexit drängt sich natürlich auch, aber letztlich ist es mit dem Brexit natürlich nur sehr gering vergleichbar, weil der Brexit zeitgleich ja auch eine tatsächliche Zollabfertigung beinhaltet. Die haben wir natürlich nicht. Und das macht natürlich für Transit und Gütertransport einen wesentlichen Unterschied aus. Trotzdem muss man sich klar machen, es gibt im Prinzip im Bereich der Dienstleistungsexporte, Importe gibt es eine Auswirkung. Dann im Bereich des Gütertransports gibt es eine Auswirkung für Grenzpendler und für Lieferketten.
Güter allgemein oder jetzt nur bei Straßen, was über LKWs kommt?
Also natürlich, theoretisch wird auch an Flughäfen und an Zügen kontrolliert, aber es werden ja nicht primär Güter kontrolliert. Das heißt, dass der Gütertransport beeinträchtigt ist, ist in erster Linie, weil halt die LKW im Stau stehen oder weil der Zug angehalten wird, um durchzulaufen. Beim Flugverkehr ist es natürlich so, dass die Güter ganz normal abgefertigt werden und nur die Leute kontrolliert werden. Aber auch da ist es so, dass zum Beispiel jetzt an Flughäfen neuerdings nach EU-Citizens und nicht, also so wie in den USA offenbar kontrolliert wird, dass es halt 2 Schlangen gibt und dass jeder, der halt einreisen möchte mit Visum, auch aus anderen europäischen Ländern, jetzt eben mit einer längeren Wartezeit am Flughafen rechnen muss. Aber das betrifft halt nur die Personen. Wir kontrollieren ja eben nicht Zollpapiere oder ähnliches. Aber alle Lkw und die, die auf der Schiene transportiert werden und an Personenzügen dranhängen, die werden natürlich kontrolliert.
Ja, ich habe auch so, weiß nicht wie repräsentativ, das ist so Bilder von mega den Verspätungen gerade zwischen Deutschland und Niederlande in der Bahn gesehen. Und da denke ich mir, das muss ja sicher auch auf den Güterverkehr sich auswirken. Also gerade so Richtung Rotterdam oder so.
Klar, dann stehen die Züge natürlich auch im Stau, ja. Also da ist ja auch, wenn dann eben an der Grenze da einmal Grenzschutz durch den Zug läuft, dann ist halt dahinter, kann halt nicht weiter verkehrt werden. Jetzt fahren natürlich die Güterzüge oft nachts und dadurch gibt vielleicht eine gewisse Verbesserung des Gütertransports auf der Schiene gegenüber Autobahn, aber trotzdem wird es da sicher Auswirkungen geben. Ja, aber zunächst mal vielleicht angefangen mit den Leuten, die über die Grenze wollen. Da ist es natürlich so, dass in allen Grenzregionen auch ja relativ großflächig Dienstleister die Grenze passieren. Also angefangen von Handwerksunternehmen über Unternehmen, die zum Beispiel Pflegedienstleistungen anbieten. Wir ja einen regen Dienstleistungsexport und Import in den jeweiligen Regionen haben und also die Regionen direkt stark betroffen sind. Ich habe auf Mastodon gelesen von Leuten, deren Handwerker halt jetzt eine Stunde verspätet morgens kommen in Ostdeutschland oder eben auch in Bayern. Und dass am Ende dadurch natürlich de facto die Anreisezeiten und damit die Kosten für die Anreise nach Deutschland sich erheblich erhöhen und es deshalb einfach teurer wird für die Leute, die die Dienstleister beauftragen. Das ist so das eine. Und bei den Dienstleistungen, da steht auch was in der Allianzstudie, die jetzt erschienen ist, dass sie mit ungefähr einem Verlust im Dienstleistungsbereich von 1,5 Milliarden Euro rechnen, dass also der Dienstleistungsimport nach Deutschland sich verringert und dadurch eben Kosten entstehen im Umfang von 1,5 Milliarden Euro, weil Aufträge eben nicht mehr über die Grenze vergeben werden. Dienstleistungssektor ist ja auch relativ schnelllebig. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, okay, beim ersten Auftrag hat es nicht geklappt, ein polnisches Unternehmen zu beauftragen, dann wird halt sofort der nächste Auftrag in 3-4 Wochen an jemand anderen vergeben und dann entsprechend teurer werden, wenn ich das innerhalb von Deutschland vergebe. Dienstleistung ist ja jetzt nicht, dass es da lange Lieferverträge gibt, die dann ewig noch weiterlaufen zu den gleichen Kosten, sondern das wird sich relativ schnell auch übersetzen. Also auch wenn diese Grenzkontrollen jetzt nur 3 Monate dauern, wird es schon Auswirkungen haben. Wie gesagt, man liest eben von Staus, die ungefähr 45 Minuten die Reisezeit verlängern. Das ist natürlich auf so einen Handwerkstag gerechnet, zum Beispiel eben 2 Stunden weniger, die Leute dann vor Ort arbeiten können. Dann auch Personen, gibt es natürlich diverse Grenzpendler, die einfach dauerhaft auf der einen Seite wohnen, auf der anderen Seite arbeiten. Auch für die ist es natürlich erhebliche Störung ihres Tagesablaufs, dass sie in beide Richtungen die Grenze nicht mehr ungestört passieren können. Und auch da ist eben die Frage, wen trifft das? Trifft das die Arbeitgeber? Trifft es die Leute selbst, weil es nur unangenehm ist? Oder führt es dazu, dass die Leute eben dann mehr im Homeoffice arbeiten oder so? Also es hat auf jeden Fall Auswirkungen und die Auswirkung kann eben auch sein, dass Leute andere berufliche Entscheidungen treffen. Aber zu den langfristigen Kosten komme ich gleich noch. Kurzfristig ist es halt erstmal einfach eine längere Reisezeit und die Leute stehen halt dann da im Stau und tragen dazu bei, dass andere auch im Stau stehen, muss man auch sagen. Und dann haben wir natürlich längere Transitzeiten für Lkw. Da steht auch in der Allianzstudie ziemlich genaue Schätzung drin, nämlich, dass sich die Grenzpassage von 3 auf 23 Minuten verlängert. Das heißt, die winken Lkw offenbar schneller durch als Leute. Aber trotzdem ist es natürlich eine erhebliche Verzögerung, wenn man 23 Minuten versus 3 Minuten braucht. Deutschland ist ja ein Transitland. Das heißt, unter Umständen steht der gleiche Lkw ja nicht nur an der Grenze Polen-Deutschland im Stau, sondern nachher auch wieder an der Grenze Deutschland-Dänemark oder Deutschland-Niederlande. Und dann ist wieder das gleiche Spiel. Und viele Logistikunternehmen belegen ja ihre Lkw doppelt, also machen die eine Richtung, was weiß ich, Südeuropa nach Osteuropa und dann wiederum zurück von Osteuropa nach Südeuropa und haben unterwegs diverse Stationen. Und dadurch ergibt sich eben, dass die auch in beide Richtungen kritische Güter transportieren, die oft just in time da sein müssen. Das sicher naheliegende Beispiel ist die Logistik von Amazon und IKEA. Da ist es ja so, dass oft die Lieferung direkt aus Polen oder bei IKEA aus Rumänien erfolgt. Das heißt, wenn sozusagen hier was bestellt wird, kommt es physisch direkt aus Osteuropa. Und da verlängern sich unter Umständen die Zeiten eben dann auch um 1 oder 2 Liefertage, wenn eben der Lkw länger braucht und deshalb nicht mehr am gleichen Tag die Sachen liefern kann. Auch im Grenzverkehr gibt es auch viele Unternehmen, die ihre Lager jenseits der Grenze haben und von Deutschland aus verschicken. Und auch da ist es natürlich so, dass der ganze Just-in-Time-Bereich, eben wenn die Sachen nicht mehr mit der gleichen Zeit von bis in jenseits der Grenze in Polen zum Lager in Deutschland kommen, dann kann unter Umständen nicht mehr am gleichen Tag abgefertigt werden. Und dadurch ergeben sich dann eben nicht nur Lieferverzögerungen von 23 Minuten, sondern von einem Arbeitstag. alles, was eben in Postversand gehen soll, kann eben dann einfach der kritische Zeit sozusagen verpasst sein, um es noch zu versenden. Und das macht für die Unternehmen natürlich schon einen erheblichen Unterschied, ob sie eben am gleichen Tag versenden können oder einen Tag später. Dann fehlen die Sachen ja irgendwo, wenn es nicht in den Endkundenbereich geht, sondern in den Unternehmensbereich. Das heißt, da hängt was dran und das geht eben direkt schon rein in den Bereich Lieferketten, dass wir inzwischen ja so verteilte Produktionsketten haben über Europa, dass eben es sehr kritisch ist, dass die Sachen innerhalb von Europa relativ zeitnah transportiert werden können und dass auch unter Umständen das gleiche Endprodukt 2 bis 3 Stationen in Europa hat und deshalb eben mehrfach von den Grenzkontrollen betroffen sein kann. Und wie gesagt, Deutschland ist ein Transitland, das heißt, es betrifft nicht nur die deutsche Volkswirtschaft, sondern indirekt auch andere europäische Länder, in denen dann eben auch die Produktion warten muss, weil irgendwas Deutschland nicht passieren kann via Straße oder nicht schnell genug via Straße nach, was weiß ich, Frankreich, Holland oder eben umgekehrt von Südeuropa nach Osteuropa kommt. Und das betrifft dann die Lieferketten innerhalb von Unternehmen und auch zwischen Unternehmen. Deshalb ist es nicht weiter verwunderlich, dass andere europäische Staaten sehr not amused reagiert haben auf die Ankündigung, an den deutschen Grenzen Staus hervorzurufen. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass Deutschland damit alleine ist. Ich weiß nicht, mir war das gar nicht so klar. Also ich wusste, dass an den dänischen Grenzen immer mal wieder relativ vehement kontrolliert wird, schon länger. Also ich glaube, seit der Corona-Pandemie hat Dänemark die Grenzkontrollen nicht so richtig wieder aufgegeben. Also die haben aus pandemischen Gründen kontrolliert und haben das jetzt aber so schleichend aufrechterhalten. Wenn man mit dem Auto über die dänische Grenze fährt, sieht man das auch, dass da dauerhaft auf dem Parkplatz eben Zelte stehen, die offensichtlich für Kontrollen genutzt werden. Aber es wirkt nicht so, als würde das zu Stau führen. Das heißt, entweder ist Dänemark in den europäischen Lieferketten nicht so wichtig und der Verkehr allgemein nicht so intensiv, was ich mir durchaus vorstellen kann. Oder man hat halt an der dänisch-deutschen Grenze ist eben das auf beiden Seiten ja auch ziemlich ländlich. Das heißt, da gibt es vielleicht nicht so viel Grenzverkehr wie jetzt zum Beispiel in Frankfurt-Oder, wo eben auf beiden Seiten direkt eine Stadt ist. Jetzt wird ja nur stichprobenartig kontrolliert. Das heißt, die meisten Leute werden selber nicht kontrolliert werden, aber alle stehen halt in diesem Stau. Die Allianz Trade hat dazu relativ flott eine Studie rausgehauen, die explizit die deutschen Grenzkontrollen betreffen. Es gibt schon Abschätzungen dazu, dass die innereuropäischen Grenzkontrollen der letzten Jahre, also Italien, Deutschland und Dänemark, Deutschland, schon insgesamt 4,5 Milliarden pro Jahr für die ganze EU gekostet haben. Für Deutschland prognostiziert Allianz Trade jetzt alleine einen Rückgang der Importe um 1,1 Milliarden Euro, was schon ziemlicher Batzen ist. Das ist nämlich ungefähr eine Erhöhung der Transport- und Importkosten um 1,7% und damit ein Rückgang der Importe um 8% ist das, was sie kontrollieren. Das ist schon ziemlich,
das ist viel,
ziemlicher Batzen. Wenn man jetzt da ja sieht, dass wir nicht nur aus der EU importieren einerseits, sondern ziemlich viel aus China zum Beispiel, ist es schon ein ziemlicher Rückgang, was die EU-Importe anbelangt. Und dann sagen sie eben zusätzlich gibt es Lagerengpässe, weil viele eben nur ein sehr kleines örtliches Lager haben. Dann höhere Betriebskosten, weil eben natürlich jede Minute auf der Straße kostet die Unternehmen was. Und auch die Möglichkeit, dass hochverderbliche Waren ganz ausfallen. Und darüber werden zusätzlich Lieferkettenstörungen erwartet, die insgesamt sich so auswirken können, dass sie rechnen mit Rezessionsrisiken und wirtschaftlichen Einbußen beim Bruttoinlandsprodukt von bis zu 11,5 Milliarden Euro. Das halte ich für ein bisschen, das ist ziemlich glaskugelmäßig, weil das quasi so Lieferketteneffekte dann aufaddiert. Da bin ich nicht ganz sicher, aber natürlich haben Sie schon recht. Das ist halt ein ziemlich komplexes Problem. Wir haben Lieferketten, wir haben Tourismuseffekte, wir haben Grenzpendlereffekte und wir haben die konkreten Importkosten. Und da kann natürlich auch so ein Kaskadeneffekt reinkommen, dass eben eine Kettenreaktion ist, dass eben mit dem Handelsvolumen Einbußen von 1,1 Milliarden Euro sich halt das verstärken kann. Weil dann sind die Sachen teurer, dann schmälert das den Gewinn von anderen Unternehmen, dadurch schmälert es die Einkommen und so weiter. Das ist halt das, was damit eingerechnet ist. Also bis 11,5 Milliarden Euro gucken wir mal, wie viel es sich dann einpendeln wird. Aber es ist schon ein erheblicher Rückgang oder ein spürbarer Rückgang. Und wie gesagt, da ist noch nicht eingerechnet, dass die anderen europäischen Länder auch mit Einbußen rechnen, weil eben natürlich andere Unternehmen in anderen europäischen Ländern dann auch wiederum in ähnlichem Umfang betroffen sind, weil Deutschland eben ein Transitland ist. Also Allianz geht davon aus, und das halte ich auch für nicht unrealistisch, dass die Kontrollen ähnlich wie die Schengen-Außengrenze sind, denn wir kontrollieren ja auch nicht jeden an der Schengen-Außengrenze, sondern auch da ist es ja so, dass man so durchgeschleust wird und dann wird halt geguckt und dann wird halt hier und da kontrolliert. Und damit sind eben die Wartezeiten dann vermutlich auch so ähnlich wie eben, wenn man die Schengen-Außengrenze passiert. Die geben auch so ein bisschen anekdotische Evidenz, zum Beispiel die deutsch-niederländische Grenze ist pro Grenzübergang passieren etwa 1000 Lkw pro Tag. Und das wird an der polnisch-deutschen Grenze noch größer sein. Und entsprechend weiß man dann schon eben, wie viele dann jeweils von diesen 20 Minuten betroffen sind. Und das addiert sich halt schon zu einem ganzen Zeitbatzen auf. Wir sind jetzt ja sowieso in einer Situation, wo die deutsche Wirtschaft nicht so besonders gut beieinander ist. Und da macht es natürlich schon unter Umständen den entscheidenden Unterschied. Branchenspezifisch ist es sehr stark unterschiedlich. Das vielleicht noch als Ergänzung, denn sie rechnen schon mit einem großen Verlust bei Tagesausflügen und Wochenendtrips. Das ist auch was, was man von Leuten hört, die in Grenzregionen wohnen. Alle, die halt mal zum Einkaufen rüberfahren, überlegen sich das natürlich 10-mal, wenn sie dann eben auf dem Rückweg eine Stunde im Stau stehen, ob es sich dann noch lohnt. Genauso eben im Tourismusbereich. Mag jetzt eben auch für diejenigen, die eben die Grenze passieren würden, um einen Tagesausflug nach Deutschland zu machen, ist es dann genauso, dass sie eben überlegen, ob sie nicht lieber ihren Tagesausflug in Holland machen. Dann sind die Kosten für die Lebensmittelbranche natürlich relativ hoch, weil eben das verderbliche Güter sind und die auch sehr just in time geliefert werden aus anderen Ländern und eben entsprechend wären da die Handelskosten um 2,6% höher und Importverluste von 62 Millionen Euro. Dann Handelsdienstleistungen, also eben der Transitsektor selbst und andere Handelsdienstleistungen 2,4%. Die Kostenerhöhung im Transportdienstleistungssektor wären 1,8% und dann als Zweitrundeneffekte betroffen insbesondere wären Maschinenbau, Chemie- und Pharmaindustrie, die mit höheren Kosten von bis zu 2,5% betroffen wären. Das sind nur die Auswirkungen, wie gesagt, auf die deutsche Wirtschaft. Und natürlich, wenn jetzt die Anrainerstaaten ähnliche Auswirkungen beobachten, dann freut die das überhaupt nicht. Und wir haben in Deutschland ja hohen Wettbewerbsdruck. Und wenn eben die zum Beispiel ein Import per Schiff oder Flug nicht mit den gleichen Kostensteigerungen verbunden ist, kann durchaus sein, dass dann eben mehr Güter auch über Schiff oder Flug transportiert werden und weniger über die Straße, was wiederum Klima und ähnliche Auswirkungen hat.
Na toll.
Ja, das ist sozusagen der unmittelbare Effekt. Das ist ja eigentlich schon schlimm genug. Und dann muss man sich halt klar machen, was kann das längerfristig? Also die Psyche spielt ja da eine Rolle. Selbst wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein halbes Jahr nur die Grenze kontrollieren würden, ist die Frage, wie lange können wir das aufrechterhalten, ohne dass wir auch langfristige Auswirkungen davon haben?
Hat die Frau Faeser da eigentlich irgendwas gesagt? Ist das jetzt erstmal temporär oder begrenzt oder wie lang soll das sein?
Also nein, so richtig, dass sie einen festen Zeitraum genannt hat, nicht, sondern es ist halt jetzt, aber die Frage ist natürlich, ist die Rechtsgrundlage stabil genug dafür? Eigentlich dürfen wir nicht dauerhaft die Grenze kontrollieren, das heißt, es muss eine konkrete Notlage geben, die ist ja auch herbeigedacht worden im Sinne von einer Migrationskrise, die eigentlich nicht da ist.
Ach, das Ding da, ja.
Ne, also es gesagt wird, es gibt in hohem Maße irreguläre Migration. Wie gesagt, Dänemark macht das jetzt schon relativ lange und da wird zumindest weggeguckt von europäischer Seite. Ich kann mir aber vorstellen, dass unsere Anrainerstaaten sich sehr viel schneller dafür interessieren, wenn Deutschland die Grenzen kontrolliert, als wenn es Dänemark ist. Zumal ja Dänemark nur mit uns eine Grenze hat. Und entsprechend dadurch
ja,
auch schneller.
Mit Schweden.
Ja gut, aber ja, die dürfen halt nicht auf Europa zeigen sozusagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Frankreich und Holland und auch Polen, ja jedenfalls kann ich mir schon vorstellen, dass die anderen europäischen Staaten da sehr viel gründlicher die Rechtsgrundlage prüfen und auch schneller sich dagegen wehren, sodass man das vielleicht nicht, diese Krise jetzt nicht über 2 Jahre ausdehnen kann. Aber es gibt kein festes Enddatum, das wäre ja auch irgendwie, wenn man die Maßnahmen jetzt ernst nimmt, irgendwie Quatsch zu sagen, ah ja, aber in 3 Monaten könnt ihr wieder problemlos nach Deutschland einreisen. Aus der CDU hat man ja gehört, lass es uns doch einfach mal 3 Monate probieren. Aber da war natürlich auch der von Grenzschließung die Rede am Ende, also einfach wieder jeden zu kontrollieren. Das ist ja jetzt nicht, was sie machen und deshalb ist die Frage, ja, wie sehr kitzelt es die anderen, glaube ich. Das ist so ein bisschen so ein Spiel mit den europäischen Partnern am Ende, wo ich auch nicht weiß, ob das jetzt gerade so Sinn macht, aber gut. Mhm. Wie gesagt, es ist ja hauptsächlich Symbolpolitik, denke ich, die aber sehr viel kostet dann.
Ja, ich meine, das ist schon extrem. Also wenn du jetzt da gerade in Grenznähe bist und pendelst und die Leute da jetzt jedes Mal da irgendwie eine Dreiviertelstunde im Stau stehen, das ist schon heftig pro Tag.
Ja, und längere Frist, da wiederum kann man sich den Brexit angucken ein bisschen und schauen, was hat sich da eigentlich getan, seit jetzt das umgesetzt worden ist. Und dann kann man so ein bisschen drauf gucken, wie könnte das für Deutschland aussehen. Denn natürlich ist das eine, dass es durchaus manchmal in Frage kommt, Transitrouten zu ändern. Also es ist jetzt für Deutschland nicht so einfach, weil es wirklich wenig Umgehungsmöglichkeiten gibt. Aber zum Beispiel kann man ja Österreich passieren, also von Tschechien nach Österreich fahren, statt durch Deutschland zu fahren. Das heißt, an gewissen Stellen mag es so sein, dass es eben sich dann lohnt, einen etwas längeren Weg zu fahren, wenn man dabei weniger als 20 Minuten Umweg braucht. Oder eben, ne, also zum Beispiel beim Brexit ist es so, dass die Route Deutschland-Irland oder Frankreich, Irland jetzt sehr viel stärker befahren wird mit dem Schiff als Calais-Dover. Das ist natürlich bei den Inseln, macht das der Effekt sehr viel ausgeprägter. Da ist es so, dass etwa 500 Milliarden Handelsvolumen hat sich verschoben von Calais-Dover nach Calais-Irland direkt. So wird es für Deutschland nicht sein. Aber im Kleinen kann man natürlich sagen, vielleicht ist es eben dann attraktiver, eben einen etwas längeren Weg zu nehmen, um eine kurze Grenzpassage zum Beispiel zu vermeiden und oder ähnliches. Oder gibt es vielleicht konkurrierende Angebote, die nur so ein bisschen teurer sind und wo eben dann nicht mehr das deutsche Produkt, sondern das aus einem anderen Nachbarland genommen wird, weil es eben genau die Transportkosten jetzt die Importkosten matchen. Also da kann es durchaus sein, dass eben auch im Lieferkettenbereich sich die Lieferketten verschieben. Und eben dann bei allem, was sozusagen knappe Kostenkalkulation hinter ist, dann eben man sich entscheidet für ein anderes Produkt, was aus einem anderen europäischen Land kommt, wo dann diese 1,8, 1,9% vielleicht schon Unterschied machen. Das heißt, da kann eben im Transitvolumen sich tatsächlich was ändern, weil eben auf andere Wege ausgewichen wird. Es kann natürlich auch den Transitmodus, ne, wie gesagt, über Deutschland drüber fliegen, mag dann vielleicht auch attraktiver sein, als mit dem LKW durch Deutschland durchfahren. Gerade in den verderblichen Gütern macht das natürlich einen Unterschied. Und dann, wenn man noch ein bisschen langfristiger denkt, ist natürlich, wie ist das Bild von Deutschland, was andere bekommen, was Arbeitsmigration anbelangt, was Firmenansiedlungen anbelangt, was eben die Wahl des Arbeitsortes für Grenzpendler anbelangt. Also wir sind in Zeiten von Fachkräftemangel. Kann es dann sein, dass eben Leute sich nicht entscheiden, als Arbeitstätige nach Deutschland zu kommen, den deutschen Arbeitsmarkt zu verstärken, sondern eben in ihrem Heimatland oder in anderen europäischen Ländern ihre Arbeit anbieten. Einerseits deshalb, weil es einfach nervig ist, wie du gesagt hast, immer über die Grenze zu fahren und man dann eben vielleicht Sachen nicht mehr anbietet. Das betrifft zum Beispiel gerade den Pflegesektor in den Grenzregionen, wo man dann sagen muss, okay, vielleicht ist es einfach dann attraktiver, nicht in Deutschland zu arbeiten, sondern wenn man in Dreiländereck ist, dann eben in Österreich zum Beispiel oder in den nordosteuropäischen Ländern. Und dann mag die andere Frage sein, sucht man sich Deutschland als Ziel von Arbeitsmigration aus dauerhaft? Und wir haben ja diese merkwürdige Schieflage, dass wir einerseits sagen, wir wollen bitte irreguläre Migration verhindern, aber gleichzeitig händeringend nach Fachkräften suchen im Ausland. Und wer eben jetzt den Eindruck hat, ich muss mir dann ständig an der Grenze gefallen lassen, dass ich, wenn ich innerhalb von Schengen reise, kontrolliert werde auf Basis meines Aussehens oder meines Kennzeichens, der hat natürlich dann auch weniger Bock, sich auf Jobs in Deutschland zu bewerben und nach Deutschland zu kommen. Und auch da gibt es schon ein bisschen anekdotische Evidenz, dass zum Beispiel auf Basis der Kennzeichen relativ weitgehend bei Kennzeichen aus zum Beispiel Rumänien mehr kontrolliert wird als aus direkten Nachbarländern und ähnliches. Und das ist, wenn dann auch noch Leute betroffen sind, die wirklich dann jedes Mal in diese Kontrolle reinlaufen, die haben dann natürlich noch viel weniger Lust, weiter in Deutschland zu arbeiten, wenn sie jedes Mal dann noch ihren Pass vorzeigen müssen und sowas alles, wenn sie sich innerhalb von Schengen bewegen. Deutschland hat eh, glaube ich, schon diskriminierungstechnisch nicht den besten Ruf und es wird dadurch natürlich nicht besser. Und die Entscheidung trifft man vielleicht nicht auf Basis von 4 Wochen, aber wenn es jetzt um ein halbes Jahr geht und man den Eindruck hat, okay, es wird hier unangenehmer für mich insgesamt, dann will man vielleicht woanders hingehen. Zumal es ja auch schwer ist, Deutsch zu lernen und ähnliches. Also es gibt ja viele weitere Argumente, die gegen Deutschland als Ziel von Arbeitsmigration sprechen. Wir haben es ja ohnehin schwerer als andere Länder. Und was Firmen anbelangt, ist es natürlich genauso. Wenn ich auf eine Lieferkette angewiesen bin, die zum Beispiel Osteuropa einschließt, dann werde ich mich vielleicht nicht in Ostdeutschland ansiedeln, wo bisher ein problemloser Warenverkehr aus Osteuropa möglich war, sondern werde eben vielleicht mich gleich in dem osteuropäischen Land, aus dem ich Güter beziehe, ansiedeln mit meinem nächsten Standort. Und ich habe ja eben das Beispiel IKEA genannt. IKEA wird nicht glücklich darüber sein, dass jetzt, wenn ihre Bauteile aus Rumänien jetzt immer an der Grenze festhängen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Endfertigung dann eben auch sich verschiebt und dass eben da eher nicht dann die Reaktion ist, okay, wir produzieren jetzt zu teureren Kosten in Deutschland, sondern eher eben die Reaktion ist, wir verlagern uns mehr in andere Märkte. Entsprechend, je länger das, also je komplizierter es wirkt und je mehr sichtbare Effekte die Firmen spüren und je länger es dann aufrechterhalten wird, desto mehr wirkt es sich auch über diesen konkreten Zeitraum hinaus natürlich so aus, dass eben Entscheidungen getroffen werden, die sich dann auf Jahre auswirken. Und wie gesagt, beim Brexit sieht man schon auch, dass sich substanziell auch das Pattern von welche Arbeitsmigration kommt, welche Firmen siedeln sich an, dass sich das halt verschiebt. Jetzt ist der Brexit gekommen, um zu bleiben sozusagen. Und das macht natürlich, und da ist zusätzlich eine Zollgeschichte. Das heißt, die Vergleichbarkeit ist nur sehr gering gegeben. Umgekehrt ist Großbritannien halt auch kein Transitland und war noch nie so stark in die europäischen Lieferketten eingebunden wie Deutschland.
Und du hast, glaube ich, vor allem auch nicht diese Arbeitsmigration, also diese Pendler oder sowas, die hast du jetzt ja nicht, was ja in Deutschland ein riesen, also glaube schon ein großer Teil ist.
Ja, klar. Was es halt stark gab, war Saisonarbeiter. Ne, also das war ja auch explizit beim Brexit das Ziel, dass halt die eben Migration eindämmen wollten. Und der witzige Effekt beim Brexit ist übrigens, dass die Migration aus Europa auch wirklich stark zurückgegangen ist und ihnen ja dann die Saisonarbeiter auf Feldern und so weiter massiv fehlten. Sie aber gleichzeitig sehr viel mehr Migration von außerhalb von Europa haben, weil sie halt dann bewusst Anwerbestrategien gefahren sind, um von außerhalb von Europa zu rekrutieren. Und da muss man sich aber dann auch fragen, wofür haben wir Schengen und die Europäische Union? Und ist es nicht da sozusagen so, dass wir eigentlich eine Integration des europäischen Arbeitsmarktes zu den Vorteilen des Schengen-Raums gehört? Und wenn dann eben man mühsam Anwerbeprogramme von woanders fahren muss, ist natürlich der Effekt total konterkariert, weil der kulturelle Effekt, die sprachliche Hürde und so weiter sind ja höher. Entsprechend, ja, aber das ist beim Brexit, sieht man eben, der Brexit hat gar nicht die Migration verringert, der hat nur die Ursprungsländer verändert. Und das ist schon was, innerhalb von Europa, im Schengen-Raum, haben wir Niederlassungsfreiheit halt gleich in allen Ländern. Das heißt, die anderen europäischen Staaten, da können die Leute sich ziemlich frei aussuchen, wo sie hingehen, die Bürger der anderen europäischen Staaten. Und die mögen es sich vielleicht dreimal überlegen. Aber aus wiederum außereuropäischen Ländern mag es dann so sein, dass wir da eben dann, dass sich das gar nicht so stark ändert durch die Schließung der Schengen-Grenzen, weil ja diese irreguläre Migration über die Schengen-Grenzen letztlich ist die Frage, wie viel macht das aus von der Migration tatsächlich? Auf lange Frist, finde ich, macht es ein noch viel schlechteres Bild, muss man sagen. Und wann jetzt diese lange Frist eintritt, da mag ich jetzt nicht in die Glaskugel gucken. Das ist sicher nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber es prägt ja so ein Gesamtbild. Und wie gesagt, auch die Tatsache, dass natürlich wir an den Ostgrenzen auf der Straße mehr, also klar, wird an den Ostgrenzen mehr kontrolliert, das ist ja Teil von dem Smart, dass sozusagen da die Balkanroute letztlich ja das Ziel ist. Umgekehrt haben wir ja übers Mittelmeer eine Einwanderung nach Italien und Spanien. Das heißt, letztlich müssten wir natürlich eigentlich den Landweg nach Italien und den Landweg nach Frankreich auch kontrollieren, weil wer eben übers Mittelmeer kommt, würde ja von da aus einwandern nach Deutschland oder einreisen. Einwandern ist es ja noch nicht mal unter Umständen. Aber ich würde aus der Situation auf der Straße vermuten, dass man es sich mit Frankreich weniger stark versauen will als mit Polen, ehrlich gesagt, was ich auch eine bittere Erkenntnis finde.
Das sicher. Ich meine, das kam jetzt ja nicht von ungefähr direkt nach diesen Landtagswahlen.
Oder vielleicht möchte man auch, dass es in Ostdeutschland besonders sichtbar ist, die Grenzkontrollen. Ich habe keine Ahnung. Aber
zumal wir ja in Polen jetzt dieses Glück haben, seit einem Jahr wieder eine liberalere Regierung zu haben, aber es in Polen eine sehr ausgeprägte oder sehr kritische Haltung gegenüber Deutschland gibt. Und denen tut man da gar nicht gut mit sowas.
Ja, aber ich finde es eine extrem kurzsichtige Entscheidung und natürlich auch total, also ins Nichts führend im Grunde, ne? Und auch da ist es so, wir sind sehr angewiesen auf polnische Arbeitskräfte in ganz vielen Bereichen. Da ist es natürlich auch so, dass letztlich ist auch Frankreich und auch die Niederlande sind im Erntesektor zum Beispiel auf polnische und rumänische Arbeitskräfte angewiesen. Und da werden Verträge geschlossen, die werden einmal im Jahr geschlossen oder Leute entscheiden sich zum Beginn der Saison, wo sie hingehen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man eben sich dann auch überlegt, ob man auf dem Feld in Deutschland oder in Holland arbeiten möchte, wenn man am Wochenende nach Hause fährt, eben nach Deutschland einreisen sehr viel komplizierter ist. Oder eben man den Eindruck hat, man wird eben dann auch bewusst kontrolliert an der deutschen Grenze und das macht es natürlich auch nicht schöner. Aber gut, wie auch immer, die Effekte sind, also finde ich, diese Allianzstudie ist auch nicht von ungefähr natürlich publiziert worden, weil der Unternehmenssektor natürlich das überhaupt nicht begrüßt. Sowohl der Logistiksektor direkt als auch viele andere Unternehmen haben sich sehr vehement dagegen ausgesprochen. Und Allianz Trade vertritt am Ende natürlich auch diese Sektoren, den Lieferkettenbereich, den Transitbereich, relativ stark und hat da auch die Aufgabe, am Ende natürlich die Risiken abzuschätzen für die Kunden. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also es ist sehr einhellig gewesen aus dem Unternehmensbereich, dass man das überhaupt nicht begrüßt. Und damit macht man sich auch wieder Feinde in einem Bereich, wo ja eigentlich auch die Bundesregierung bisher versucht, gut Wetter zu machen sozusagen und eh schon keinen sehr guten Stand hat. Also es ist einfach eine dumme Idee, also auf vielerlei Ebene, aber insbesondere eben auch auf wirtschaftlicher Ebene. Und auch da ist es so, dass es, glaube ich, nicht vorher mal jemand durchgerechnet hat oder mal ein paar Experten gefragt hat, sondern jetzt, jetzt nach einer Woche wissen wir schon, dass es eine schlechte Idee ist. Und man hat aber nicht 2 Tage vorher mal darüber nachgedacht oder auch nur 2 Wochen gewartet und mal eine Abschätzung machen lassen, sondern ja wirklich von einer Woche auf die andere das implementiert. Und jetzt ist man überrascht, Und es wurde ja schon so ein bisschen zurückgerudert von, wir führen jetzt Grenzkontrollen ein, wir führen smarte Grenzkontrollen ein.
Ja.
Im Sinne von, wir kontrollieren da nicht jeden. Ne? Aber das ist ja auch nur, also neben dem, dass es ein Code für Rassismus ist, ist es auch so, dass ja trotzdem, das ist ja löchrig wie ein Sieb. Also man stört damit die Haupttransitrouten, wo man gut kontrollieren kann. Und wer wirklich vehement mit seinem Sprengstoffgürtel unbedingt nach Deutschland möchte, der kann ja immer noch eine grüne Grenze nehmen. Es sitzt ja niemand auf der nächsten grünen Grenze. Ja, ja, ich bin gespannt. Ich fliege nach Spanien in Herbstferien. Und wie das da ist auf dem an der Schengen-Innengrenze im Flughafen, werde ich mir dann mal angucken, ob man da eben als Schengen-Bürger problemlos durchkommt oder ob alle dann ihren Pass vorzeigen müssen oder was, wie das gehandhabt wird, interessiert mich auch. Da kann man ja auch zum Beispiel Geschäftsreisende wesentlich nerven, wenn sie jetzt eben innerhalb von Schengen auf einmal nicht mehr einfach durchlaufen mit ihrem Handköfferchen, kann man da schon auch zu ziemlich großen Störungen im Flugverkehr, also in der Abfertigung. Und da weiß ich auch nicht, wie der Grenzschutz das überhaupt personell regelt, weiß ich auch nicht.
Ich war vor 2 Wochen bin ich nach Kroatien geflogen. Ich weiß gar nicht, ob das da schon implementiert war.
Nee, es hat letzte Woche Montag.
Da hatte ich gerade noch Glück.
Hast du Glück gehabt. Wir waren auch noch in Holland vor 2 Wochen. Da haben wir uns auch ein bisschen gefreut, dass wir mit unserem Supermarkteinkauf nicht eine Stunde im Stau stehen. Vor allen Dingen, es lohnt sich dafür halt überhaupt nicht mehr, ne? So zum Tanken rüberfahren oder für, ne, es ist man ja dann genervt, wenn man neben Berufsverkehr auch noch am Wochenendausflug im Stau steht. Aber ja, ich gucke mir das mal an, wie es jetzt an der spanisch-deutschen Flughafengrenze läuft. Ich muss noch was nachschieben, Marco, zum Thema Grenzkontrollen. Es ist nämlich so, dass Deutschland auch schon an den Ostgrenzen sogenannte smarte Kontrollen hatte, dass aber ganz offensichtlich die intensiviert worden sind. Also entlang der Ostgrenzen gab es und auch zum Teil nach Frankreich gab es schon Kontrollen. Aber die Staus sagen, wir kontrollieren jetzt sehr viel stärker. Und das ist eben das Smart, führt ja dazu, dass man es anpassen kann und das ist offensichtlich getan worden. Und dann ein zweiter Aspekt, die Polizei sagt, dass bisher es nichts bringt, also dass es keine Zurückweisungen an den Grenzen nicht nennenswert gab und auch sich im Bereich der Migration nichts verändert hat, dass dafür aber der Grenzschutz eigentlich gar nicht ausgestattet ist, um das durchzuziehen, weil sie zum Beispiel keine Beleuchtung haben und jetzt der Herbst kommt. Ja, na gut. Wir lassen das mal hier so stehen, es ist ein bisschen wie die Bahn, ne? Naja. Okay, das letzte Thema schaffen wir noch und dann gucken wir mal mit Gesellschaftsteil. Wenn du wolltest noch über Online-Werbung sprechen.
Ja, das ist ein Thema, das will ich schon ewig mal machen, aber man findet dazu sehr wenig. Es wird auch in der einschlägigen Wirtschaftspresse relativ wenig abgehandelt. Es gibt einen ausführlichen New York Times Artikel, den habe ich auch dann in den Links unten. Aber ja, das Thema beruht auch so ein bisschen auf selber zusammengesucht und teilweise auch ein wenig anekdotische Evidenz. Also es geht darum, ich möchte mal meinem Ärger und meinem Genervtsein über die Zunahme an Online-Werbung, die ich jetzt vor allem so auch in den letzten 1-2 Jahren empfinde, ein wenig Luft machen. Ich finde es wirklich auffällig, wie seit 2 Jahren, würde ich sagen, zum einen mal die Häufigkeit von Online-Werbung auf Internetseiten und bei Videos und in Apps zugenommen hat und vor allem, wie massiv die Qualität runtergegangen ist. Also ich kriege halt nicht irgendeine Werbung von irgendwelchen Autoherstellern oder irgendwelchen Computern oder irgendwelchen Reiseveranstaltern, sondern das sind dann sehr viel, glaube, da können viele Leute von ähnlichen berichten, irgendwelche Investment-Scams, es ist irgendwelcher wirklich Schrott, den du dann von irgendwelchen, gerade so Temu oder Shein oder sowas kriegst. Es sind so ganz viel so einfach Billigprodukte und Zeug, wo du eigentlich nicht weißt, für was du es überhaupt brauchen solltest. Auch die Qualität der Anzeigen an sich, finde ich, ist extrem runtergegangen. Also du siehst immer mehr jetzt auch Videowerbung, wo die Texte offensichtlich von einer KI gesprochen werden.
Oh ja, ganz schrecklich.
Und ich frage mich, also ihr habt nie was mit Marketing gemacht, aber ich frage mich wirklich, da schreckst du doch die Leute davon ab. Also wenn ich ein Produkt habe und so eine schlimme Werbung sehe, dann hält es mich doch eher davon ab, dieses Produkt zu kaufen, als wenn ich halt gar keine Werbung sehe. Das gucken wir uns kurz an und dann werde ich noch, weil wir jetzt ja den zweiten Bereich noch haben, dass inzwischen auch auf den großen Streaming-Produkten Streaming-Diensten, also den Videostreaming und auch bei Spotify und bei Apple Podcast, dass wir da auch inzwischen Werbung und zwar eben auch in den Bezahlabos haben. Auch darüber sprechen wir gleich nochmal. Insgesamt ist der Online-Werbemarkt 2024, also es ist alles global betrachtet, 900 Milliarden US-Dollar schwer und es werden, das fand ich ganz interessant mal zu lesen, Internet-User werden im Schnitt jährlich 130 US-Dollar für Werbung ausgegeben. Knapp die Hälfte davon sind In-App-Werbungen. Die restlichen verteilen sich dann relativ gleichmäßig so auf die anderen Bereiche, also Video, so Website-Banner und sowas. Von den Industrien, die dahinter stecken, kommt ein knappes Viertel, 22%, aus dem sogenannten Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich. Also das sind genau diese, ich habe sie Billigprodukte genannt, also Konsumgüter, die man sehr schnell kauft, die auch keine großen Investitionen sind, die dann auch mehr oder weniger schnell kaputt gehen. Beispiel der Kochlöffel oder sowas. Dann haben wir noch weitere 12% sind allgemeine Retail, sodass wir in den Bereichen auf jeden Fall mal ein Drittel haben. Der Rest ist auch relativ gleichmäßig von den Industrien aufgeteilt, wobei sich das dann auch von den Ländern unterscheidet. Also zum Beispiel in den USA ist der Werbemarkt für Health-Produkte und Medikamente deutlich liberaler als hier in Deutschland. Das heißt, das ist dort ein viel größerer Markt als hier zum Beispiel. Das ist dann auch alles immer ein bisschen unterschiedlich. Heute wird so Online-Werbung oder so Online Werbeplätze auf Webseiten und auch vor allem auf Social Media über Plattformen und das sind fast wie so Börsen versteigert. Also da geht dann jemand, der eine größere Website hat oder ein Meta mit Instagram oder so, die geben da quasi Werbeplätze zum Verkauf, können dann noch das vielleicht mit einer bestimmten Zielgruppe ausstatten und dann kann man diese Plätze kaufen. Dann, also das funktioniert dann auch über so Auktionen. Dadurch hat sich durch diese großen Plattformen und dadurch, dass es jetzt eben nicht mehr eine direkte Interaktion zwischen Werbetreibenden und der Internetseite gibt, wo die Werbung dann am Ende auftaucht, sondern da immer das über so Plattformen gibt und es keinen direkten Austausch mehr gibt, hat sich auch dann die Eintrittsschwelle zum einen mal deutlich verringert und zum anderen, ob der schieren Masse auch, ist die Qualitätskontrolle deutlich schwerer geworden. Also die Internetseiten, gerade auf YouTube, die wissen halt nicht, dass da regelmäßig irgendwelche Investment-Scam-Werbung bei ihnen auf der Plattform kommt, weil sie selber gar nichts mehr damit zu tun haben, wer da jetzt letzten Endes drauf geht. Wenn sich so Eintrittsschwellen verringern, das ist eigentlich immer so, klar, dann geht auch die Qualität runter, weil es dann auch für Leute mit weniger Expertise, für irgendwelche halbseidenen Firmen, die jetzt keine großen Marketingabteilungen haben, möglich wird, ihre Produkte hier zu bewerben. Und auf der anderen Seite sind auch die Preise für diese Werbeslots auf diesen Plattformen insbesondere so seit 2021 deutlich gefallen. Also wir hatten, während Corona hatten wir so einen starken Anstieg. Klar, weil da der Internetkonsum nochmal deutlich nach oben ging. Aber seitdem haben wir jetzt eigentlich bis dieses Jahr einen Rückgang der Preise. Das hängt vor allem mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren zusammen, dass einfach die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst und da Werbeausgaben sehr stark auch an die Konsumausgaben gekoppelt sind, sehen wir hier gerade einen Rückgang. Das ist im Moment aber jetzt gerade in 2024 wieder dabei, sich zu erholen und geht wieder nach oben die Preise. Und auch hier haben wir dann den relativ logischen Effekt, wenn die Preise runtergehen, dann werden halt auch solche Werbeslots nicht nur für jetzt große Firmen, die dort große Budgets haben, erreichbar, sondern auch für kleine Firmen, die dann mit niedrigem Budget halt auch irgendwelchen Mist anbieten können. Ein ganz interessanter Proxy für so Werbeumsätze, also man findet da ganz gut auch ein paar Statistiken im Internet. Viel kommt da dann aber auch von so Research-Firmen in dem Bereich. Aber ein ganz guter Proxy ist der Umsatz von Meta, weil Meta 96% seines Umsatzes mit Werbeeinnahmen einnimmt. Das heißt, allein darin kann man auch immer so ein bisschen ableiten, wie sieht der Markt insgesamt aus. Erstaunlicherweise hat sich dieses Versprechen aus den sozialen Netzwerken, dass Werbung personalisiert werden kann und sehr gut auf Zielgruppen zugeschnitten wird, so nicht bewahrheitet. Also ich selbst, das ist jetzt auch wieder nur anekdotisch, aber ich selbst krieg sehr viel Werbung für Produkte, wo ich keine Ahnung habe, was ich damit anfangen soll und selten Werbung für Produkte oder für aus Bereichen, wo ich denke, das wird wahrscheinlich was sein. Also mein Instagram weiß, glaube ich, ganz gut, was mich interessiert, komischerweise wissen das aber die Werbeanzeigen nicht. Und das macht die Sache dann halt auch nervend, weil man dann ständig irgendwelchen Mist kriegt, wo man sich einfach überhaupt nichts mit anfangen kann. Speziell auf YouTube haben wir noch eine weitere Entwicklung, und zwar gehen dort oder sind dort jetzt auch in den letzten Jahren die Firmen mit ihren Produkten nicht mehr nur zu YouTube gegangen, um dort Werbungen zu schalten, sondern die gehen direkt zu den Content Creatoren oder auf die Content Creators zu. Im Podcast-Bereich übrigens genau das Gleiche. Also das ist dann das, wenn ihr dann in so einem Podcast quasi der Podcast-Speaker oder der YouTuber dann quasi selber eine Werbung einspricht, nicht quasi eine Werbung in seinen Podcast geschaltet wird, sondern er selber eine Werbung einspricht, dann gehen ja die Werbeeinnahmen direkt an ihn und du hast nicht mehr die Plattform, die dazwischen ist und dann auch einen Teil des Kuchens möchte. Und so ist es für die Content Creators natürlich erschwinglicher und lukrativer, das so zu machen. Auf der anderen Seite möchte YouTube oder Spotify jetzt ja auch noch was haben und schaltet dann eben zusätzlich nochmal ihre eigene Werbung, damit sie auch noch was verdienen. Und das treibt dann auch nochmal die Masse in der Summe nach oben. Weiterhin kommt dazu, dass, und das ist so ein Grund auch, warum wahrscheinlich diese Personalisierung nicht so ganz toll funktioniert hat, dass die Datenschutzbestimmungen, insbesondere bei Apple, eher wieder schärfer geworden sind in den letzten Jahren und es deutlich restriktivere Vorgaben gab, was die Plattformen von ihren Daten über die User an die Werbetreibenden weitergeben dürfen bzw. nutzen dürfen, um Werbung gezielt zu schalten. Daneben haben wir jetzt seit Anfang des Jahres ist es bei Amazon Prime im Videostreaming so, dass du dort auch in dem Bezahlabo Werbung kriegst. Ich glaube, bei Netflix ist es noch nicht so, aber sie haben es angekündigt. Bei Spotify in den Podcasts zumindest und bei Apple Podcasts ist es jetzt seit ein paar Monaten jetzt auch so. Wobei für die Apple Podcasts bezahlst du ja nichts, aber bei Spotify im Bezahlabo ja auch, dass du da jetzt auch Werbung kriegst. Bei Amazon ist das werbefreie Abo 3 € teurer als das mit Werbung. Ist auch ganz interessant, finde ich. Dann kann man so ableiten, okay, also offensichtlich ist es in einer werbenden Firma 36 € jährlich wert, dass ich ihre Werbung angucke. Aber wir haben in dem Bereich halt dieses große Problem, dass wir hier inzwischen einen klassischen Monopolmarkt haben. Und zwar nicht, dass wir hier ein Oligopol haben. Also aus meiner Sicht ist dieser Streaming-Bereich so strukturiert, dass du nicht sagen kannst, Netflix ist ein Konkurrent, ein Direktor zu Amazon Prime und das ist ein direkter Konkurrent zu Disney Plus. Und dadurch hätten wir ja einen Wettbewerb und dann würden sich auch die Preise, und in dem Sinne ist Werbung, sind ja quasi Kosten für den User und damit die Werbemenge würde sich ja durch so einen Wettbewerb dann auch wieder reduzieren. Das war ja das große Versprechen oder der große Selling Point der Streaming-Dienste, als sie auf den Markt gekommen sind gegenüber dem linearen Fernsehen, dass ich hier jetzt eben meine Freitagabend-Spielfilme statt bei ProSieben mit super viel Werbung jetzt einfach in einem Rutsch werbefrei durchgucken kann. Diesen Wettbewerb zwischen den Unternehmen gibt's aber so aus meiner Sicht nicht, weil die ja sich mit ihren Lizenzen so spezialisiert haben, dass du halt das Herr der Ringe-Franchise zum Beispiel, das gehört halt exklusiv Amazon. Und wenn du halt irgendwas aus diesem Franchise angucken willst, dann musst du einfach bei Amazon Prime, dann ist da Netflix oder Disney Plus keine Konkurrenz dafür. Oder das ganze Marvel-Franchise, das liegt halt alles bei Disney Plus. Da kann Netflix noch so gute Angebote machen. Wenn ich Marvel sehen will, muss ich bei Disney Plus, weil die halt auf diesen Lizenzen sitzen. Und deswegen sehe ich auch in diesem Bereich nicht, wie sich da auch irgendwie durch Wettbewerbs oder sowas das in nächster Zeit irgendwie wieder verbessern würde. Für mich stellt sich die große Frage, wie das weitergeht. Also ich denke, wie gesagt, die Streaming-Werbung, das wird so bleiben, dass wir leicht teurere Abos haben, ganz ohne Werbung, und dass wir günstigere Abos haben, die du aber trotzdem bezahlst, wo dann eine moderate Menge an Werbung, also es ist jetzt ja nicht so viel wie da früher bei ProSieben, aber es ist trotzdem nervig. Ich glaube, Disney hat 4 Minuten Werbezeit pro Stunde Film gemacht. Ja, ich glaube, das wird bleiben. Das sehe ich nicht, wie sich das nochmal ändern wird. Und wie sich der interessante Online-Werbemarkt, also vor allem dieses Problem der extrem qualitativ schlechten Werbung, wo ich mich auch wirklich frage, wie wirtschaftlich das ist, diese Werbeanzeigen zu schalten, aber offensichtlich klicken ja Leute drauf, sonst wären die Anzeigen nicht da. Wie sich der Bereich entwickelt, bin ich gespannt, ob sich hier vielleicht irgendwann mal auch zeigen wird, dass es vielleicht doch nicht so rentabel ist und die Masse wieder zurückgeht, beziehungsweise damit dann auch die Qualität wieder hochgeht. Das Problem war halt, dass die großen Unternehmen auch Gewinn- und Wachstumsversprechen hatten, die sie erfüllen mussten. Und irgendwann hieß es dann so, hey, von den Investoren her, wir wollen jetzt mal Cash sehen. Und klar, dann musst du halt noch mehr Werbung schalten, um mehr Gewinn, um die Gewinne, die du damals in deinen Wachstumsversprechungen versprochen hast, um die dann auch zu erzielen. Jetzt ist der Markt relativ ausgereift, würde ich sagen, bei den großen Technologieunternehmen, zumindest mal so im Social-Media-Bereich. Deswegen mal sehen, wie sich das dort mit der Werbung jetzt in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ich bin gespannt und manchmal genervt.
Ja, ist auch nervig, aber es ist halt so ein bisschen der Weg der Plattformökonomie, immer noch ein bisschen mehr rausziehen zu können, ne? Und damit gehen wir in den Gesellschaftsteil. Ich habe gerade noch was rausgesucht, aber du darfst anfangen. Du hast was zum Thema Wirecard.
Ja, ich habe, also Wirecard ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, dass diese Pleite war, aber da ist noch lange nicht alles aufgeklärt und deswegen immer noch sehr spannend. Und es gibt von der Süddeutschen Zeitung dazu einen Podcast, der heißt Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Es gibt inzwischen 3 Staffeln davon und die begleiten in diesem Podcast oder erzählen in diesem Podcast einfach diese ganzen Hintergründe, die zu dieser Wirecard-Pleite geführt haben. Also das ist auch vom Investigativteam der SZ. Das ist extrem gut recherchiert. Die einzelnen Episoden sind auch relativ lang, also eine Staffel, glaube ich, 6 Episoden, a 1 bis 1,5 Stunden oder so. Gerade auf meinem erwähnten Flug nach Kroatien habe ich da so eine Staffel dann von Flughafen bis Flughafen einmal durchgehört. Das war echt gut und deswegen, wenn das jemand interessiert oder auch wenn es jemand nicht interessiert, wirklich Empfehlung, weil Wirecard ist nicht nur so ein was für Wirtschaftsnerds, sondern das ist wirklich inzwischen ein Spionage-Thriller, der sich da entwickelt hat und das kriegt man in diesem Podcast alles in sehr große Detailtiefe erzählt.
Ergänzend gab es ja 2 Premium-Folgen dazu mit Olaf Storbeck. Das ist ja natürlich jetzt auch schon 2 Jahre, glaube ich, her, aber die kann Marco vielleicht nochmal verlinken, dass genau. Wir dazu auch ein längeres Interview von Marco mit Olaf Storbeck hatten, der das intensiv begleitet hat, das Ganze. Ich habe was völlig Belangloses im Verhältnis dazu, nämlich ich bin vor kurzem via Mastodon auf Philomena Kank gestoßen. Das ist ein Kunstcharakter der BBC. Also dahinter steckt eine Schauspielerin, die, glaube ich, Diane Morgan heißt, die fingierte Interviews mit echten Experten führt. Also sie als in Rolle sozusagen dreht quasi Dokumentationen, interviewt dafür Experten, aber sie spielt halt die Interviewerin nur und stellt dann sehr witzige Fragen, die dazu führen, dass die Experten ziemlich sprachlos sind, also so völlig. Also sie fragt halt Sachen, die jetzt extrem, also ne, sie spricht mit Historikern, zum Beispiel, es gibt halt Kank on Earth, da geht es um die Menschheitsgeschichte und dann fragt sie halt die Historiker sehr belanglose Dinge über den Alltag von irgendwelchen historischen Persönlichkeiten, die Leute dann in der Regel nicht beantworten können. Oder sie hat auch zum Beispiel eine Musikprofessorin, wo sie fragt, ob sie glaubt, dass Beethoven denn gute Musik gemacht hat. Und so, also es ist immer so sehr plastisch, dass sie die Leute ins Staunen bringt. Und es gibt halt Kank on Earth, das ist mit Historikern. Dann gibt es Kank on Britain, da spricht sie halt mit verschiedenen Spezialisten, die sich speziell mit Großbritannien beschäftigen. Und neu ist Kank on Food, wo sie versucht herauszufinden, was an verschiedenen Lebensmitteln denn so faszinierend ist. Und es ist eigentlich durchgängig witzig, insbesondere weil die Experten auch immer völlig Gesichtsentgleisung haben, wenn sie so eine Frage stellt. Die sind offenbar auch, also eigentlich werden die, glaube ich, darüber informiert, dass sie quasi bei Satire mitmachen, aber die wissen trotzdem nicht, was für Fragen gestellt werden. Und allein das macht dich schon völlig, bringt dich schon völlig aus dem Konzept. Alles ganz witzig, man kann sich durch den YouTube-Kanal klicken oder eben sich auf BBC die Sendungen angucken. Aber ich finde schon, was man auf YouTube findet, ist auf jeden Fall schon sehr witzig.
Das sollte ich mir mal angucken. Die sind ja auch schön kurz, diese Videos.
Genau, es gibt so Zusammenschnitte, wo halt immer so die in den Stories, ich weiß nicht, bei YouTube heißt es ja Shorts, genau. Eben so die besten Momente aus dem jeweiligen Interview zusammengeschnitten sind. Wir haben beide was Alkoholfreies getrunken.
Ja. Magst du anfangen?
Ja, ich hatte letztes Mal schon angekündigt, dass ich über Krombacher Fassbrause Himbeer sprechen möchte. Also ich habe diesen Sommer einige neue Sorten Fassbrause probiert und die meisten sind irgendwie nicht so gelungen, muss man sagen. Also die Klassiker bei der Fassbrause sind immer noch besser, als was jetzt da so neu ist, aber die Fassbrause Himbeer war wirklich schlimm. Also ich möchte sie niemandem empfehlen, außer man mag extrem gern Berliner Weiße mit Himbeeraroma. Aber es schmeckt wirklich sehr nah an Berliner Weiße mit Himbeer.
Ich glaube, es ist ja kein Zufall, dass es sonst ja kaum auch Himbeergetränke eigentlich gibt.
Ja, also es ist ein ganz fieses, künstliches Aroma, wie halt dieser Himbeersirup, und es schmeckt, die Kinder fanden es toll, weil es so klitschesüß ist, aber es schmeckt wirklich eklig. Also ich möchte es niemandem empfehlen, kauft es einfach nicht.
Ja, ich habe auch noch was aus dem Sommer, und zwar habe ich sehr gerne das Peroni Nastro Azzurro alkoholfrei, also 0,0 ist das sogar, getrunken. Peroni kennt man vielleicht, ist eine italienische Biermarke, dort sehr groß. Gibt es aber inzwischen auch in Deutschland, eigentlich in jedem Supermarkt. Und dieses alkoholfreie von denen, das finde ich besonders lecker, weil es auch nicht nur jetzt nach deutschem Reinheitsgebot gebraut wurde, sondern da ist auch, oh je, jetzt muss ich gucken, ist es Mais oder Reis? Ist schon eine Weile her. Ich glaube, Mais ist da mit drin verbraut, und das mag ich ja sehr gerne. Ich mag auch Corona-Bier gerne, aber man kennt das halt bei alkoholfreien nicht. Also zumindest ich kannte es bis dahin noch nicht. Und diese Kombination aus diesem sommerlichen Bier mit Mais gebraut und alkoholfrei fand ich sehr empfehlenswert. Also für den nächsten Sommer kann man sich das mal auf Wiedervorlage legen.
Genau. Jetzt gehen wir ja unmittelbar zu den Glühweinen über. Ja, alles klar. Ich merke mir das, weil alles, was alkoholfrei, probiere ich ja alles gerne. Gut, dann war es das für heute. Es war mir eine Freude, mit dir aufzunehmen heute, und wir bedanken uns bei allen fürs Zuhören und für ihre Rückmeldung, Kommentare und Premium-Abos und Daueraufträge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, dann dir auch einen schönen Abend und euch auch. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.